der ledige Stier. Zur Weidezeit war es beim Karlmetzger üblich, dass die Kühe gleich nach dem Melken auf die Weide getrieben wurden. Dies war ein nicht gerade einfaches Unterfangen, war durch die Weide nicht, wie man etwa denken könnte, in unmittelbarer Nähe des Hofes, sondern am anderen Ende des Ortes, nicht weit vom Neumarkter Bahnhof. So trug es sich zu, dass an einem leicht regnerischen Herbstmorgen die Tiere die Kirchenstraße entlang getrieben wurden, vorbei an der Salzburger Sparkasse und am damaligen Marktbrunnen. Unaufhaltsam wie eine Naturgewalt bahnte sich die Herde ihren Weg in die nicht unerheblich frequentierte Wiener Bundesstraße, die damals noch die Hauptverbindung zwischen Salzburg und Wien war, und legte deren Verkehr respektlos für mindestens 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen völlig lahm. An der Spitze der Karawane marschierte der Karlmetzger Hirsch selbst. In seinen ausgetretenen Semperit-Gummistiefeln gab er den Rhythmus und die Richtung vor. Eine Hand schwenkte bedrohlich einen Viehtreiberstock und mit der anderen hielt er an einem kurzen Strick das Prachtstück seines Viehbestandes, den jungen, ungestümen Stier Beni, im Zaum. An diesem Tag hatte er sogar sein Jagdgewehr umgehängt, weiter sein Fernglas und den Rucksack mit Munition und Proviant. Dies deshalb, weil er noch etwas vorhatte und weil der Tag lang war. Um die Herde geschlossen zu halten, machte seine Frau, die er liebevoll Peppi nannte, das Schlusslicht. Neben ihr tappte mühselig der obeinige und bereits in die Jahre gekommene Rauhaardackel Wichtel, der stets treue Jagdbegleiter des Hirs. Und weil an diesem Tag schulfrei war, eskortierte auch eine Schar Kinder das Verkehrshindernis. Sie alle wohnten als Untermieter am Bauernhof und nannten den Hirs Hauser, weil sie das Wort Hausherr so schlampig aussprachen. Die Treibrute war alles andere als ungefährlich. Sobald die Herde in die Wiener Bundesstraße eingebogen war, hatten die Paarhufer mit dem rutschigen Kopfsteinpflaster und dem starken Gefälle des Karlbräubergs zu kämpfen, das auch Lenkern einspuriger Fahrzeuge nicht unerhebliche Probleme bereitete. »Pa!« schrie die sich ständig in Eile befindliche Lenzen-Nani, eine Zugefrau aus dem Untermarkt, die mit ihrem Waffenrad die Lötschenkurve etwas zu schwungvoll geschnitten hatte und bergwärts fuhr. Um sich mit ihrem Buntfaltenrock nicht in die Kette zu verfangen, entschloss sie, sich kurzfristig auf die Rücktrittsbremse zu verzichten und stattdessen die Vorderbremse umso fester zu ziehen. Dabei presste die von der harten körperlichen Arbeit geprägte Lenzen-Nani den Bremsblock so brutal auf das vordere Vollgummirad, dass es abrupt blockierte und die arme Haut kopfüber abwarf. Und das ausgerechnet dort, wo ein weithin sichtbares Gefahrenzeichen mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen die Straßenbenutzer vor der engen und unübersichtlichen Lötschenkurve eindringlich warnte. Hastig rappelte sich ich auf und presste sich mit dem Rücken ängstlich an die steil aufragende Natursteinmauer, um die Rinder unbeschadet an sich vorübergehen zu lassen. Auf die Milchkühe hatte der Sturz keinen großen Eindruck gemacht, jedoch konnte man an den Zuckungen des jungen Stiers, Beni, eine gewisse Erregung erkennen. Diese Erregung übertrug sich auf Hirs. Er fletschte die Zähne und brüllte mit dem Stier. Er hatte alle Hände voll zu tun, um Beni zurückzuhalten. In so einem Moment war es gemäß überlieferter Neumarkter Bauernweisheit absolut notwendig, der Herde unmissverständlich zu signalisieren, wer der Leithammel war. Eine unverzichtbare Vorsichtsmaßnahme. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein Rind oder gar der Treiber am rutschigen Kopfsteinpflaster des Karlbräuberges ausrutschte. Hirs war Gott weiß Gott nicht furchtsam, aber unter einem Stier zum Liegen zu kommen und vielleicht gar erdrückt zu werden, danach hatte er nicht das geringste Verlangen. Vor allem an einem Tag wie diesen, an dem er ganz und gar nicht in bester körperlicher Verfassung war. Mit all seiner Routine fasste er den Strick ganz kurz und presste dem Stier seine wuchtige Faust an den Hals. Mit einem Gesichtsausdruck uneingeschränkter Entschlossenheit riss er ihn brutal zurück und zog ihm den Viehtreiber bei Stock über den Stierschädel, dass es nur so krachte. Der Stier nahm keine Notiz von dem schmerzhaften Stock, fixierte die Lenzen-Nani an der Mauer und riss seinen Herrn respektlos mindestens 10 Meter den Berg hinunter. Hirs musste all seine Kraft aufbieten, den wild gewordenen Bullen zurückzuhalten. Er stemmte sich hartnäckig gegen das Kopfsteinpflaster und lotste so den unberechenbaren Stier an der kreidebleichen Lenzen-Nani vorbei, die immer noch regungslos an der Mauer stand und nicht einmal zu atmen, geschweige denn zu schreien wagte. Durch Hirsens beherzte Maßnahme kehrte unter den Tieren langsam Ruhe ein. Und dafür war es höchste Zeit, denn das Rauschen des hochwasserführenden Statzenbaches, das sich tosend an dem nahen Ortner Wehr mit dem des Steinbaches vermengte, konnte womöglich nochmals Unruhe in die Herde bringen, sobald sie die erste der beiden Brücken passierte. Alles ging glatt. Hirs konnte sich seinen Hut wieder zurechtrücken und die Herde erreichte einen neuralgischen Verkehrsknotenpunkt an der Wiener Bundesstraße, wo die Köstendorfer Straße einmündete und wenig später die Auffahrt zum stark frequentierten Lerchenfelder Wirt abzweigte. An dieser Stelle kam es regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen, so auch diesmal. Der ortsansässige Elektrounternehmer Funken Franz war schon minutenlang ungeduldig im Slalom hinter der Herde hergefahren, um den Kühen und Kuhfladen auszuweichen. Er versuchte nun dramatisch seiner Eile Nachdruck zu verleihen, indem er mit seinem in die Jahre gekommenen Fiat 1100 Kombi knapp an das Ende der Herde heranfuhr und seine zum Glück kaum hörbare Hupe hektisch betätigte. Aufgeregt kurbelte er das beschlagene Fenster herunter und jammerte mit seiner weinerlichen Stimme. »Was glaubst du denn, Karlmetzgerin, wie lange ich noch hinter euch herfahren soll? Ihr haltet ja die Leute bei der Arbeit auf. Ich als Geschäftsmann kann es mir nicht leisten, stundenlang hinter euren Viechern herzuschleichen. Meine Leute warten auf mich auf der Baustelle. Das bezahlt mir ja keiner. Und außerdem bekomme ich keine Subvention wie ihr Bauern.« Der allseits beliebten und besonders rücksichtsvollen Karlmetzger Peppi war die Situation außerordentlich peinlich. Sie malte sich im Geiste aus, welch große Verdienstentgänge der arme Unternehmer durch die Blockade erleiden würde und warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. Sie hatte große Gewissensbisse, obwohl sie sich insgeheim wunderte, dass der Elektromeister ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt von zu Hause weggefahren war, wo er doch direkt gegenüber des Karlmetzgerhofes sein Geschäft wie auch seine Wohnung hatte und eigentlich ganz genau wissen musste, wann mit dem täglichen Austrieb im Herbst zu rechnen war. Im Gegensatz zu seiner Frau schien der Hirs an der Spitze der Herde überhaupt kein Verständnis für den hupenden Nachbarn zu zeigen. Er reagierte mit einer Gebärde der Entrüstung und drohte ihm aus der Ferne wütend mit dem hoch erhobenen Viehtreiberstock. Dazu nannte er ihn zwar unhörbar, aber mit umso theatralischerer Gestik einen Bazi. Wenig später war der Weg für den ungeduldigen Firmenchef frei und die Hinterherde fand wie von selbst zur bereits weithin sichtbaren Weide, die mit einem elektrischen Zaun umgeben war. Kaum hatten sie die Straße verlassen, wandten sich die Rinder sofort dem frischen Gras zu. Hirs gab sich Mühe, seine Frau zu beruhigen, die ihm voller Sorge von den Vorwürfen des Elektrounternehmers berichtete. Ohne Erfolg. Sie war immer noch aufgeregt, als sie mit den Kindern und dem Hund Wichtel den Heimweg antrat. Hirs tätschelte noch die eine oder andere Milchkuh, nannte sie beim Namen und flüsterte ihr etwas Liebevolles ins Ohr. Dem ungestümen Stier Benny dagegen drohte er zum Abschied mit dem Stock und brüllte: »Du elendiges Mistvieh, benimm dich ordentlich unter den Mädels!« Dann machte er sich schnurstracks und ohne sich noch einmal umzudrehen zu seinem Jagdrevier im Bahnhofswald auf. Nach kurzer Gehzeit hatte er seinen selbst errichteten Hochstand erreicht, nahm sein Gewehr ab und entledigte sich seines Rucksacks, den er am Boden neben der Leiter deponierte, weil es ihm am Hochstand zu eng war. Dieses Mal benötigte er besonders viel Platz, weil er sich für längere Zeit aufs Ohr hauen wollte. Hirs erklomm die Leiter und machte sich auf dem Hochstand bequem. Obwohl er als treffsicherer Jäger bekannt war, der eigenen Aussagen zufolge auch einmal im Nebel einen Balkenmäher angeschossen hatte, war er an diesem Tag nicht unbedingt auf einen Abschuss aus. Offiziell hielt er sich ausschließlich zum Zwecke der Wildzählung im Revier auf. Mit seinem Feldstecher sollte er im Laufe des Tages den Wildbestand ermitteln und damit den Futterbedarf berechnen. Für die Meldung an die Jagdbehörde musste er auch die Wildgattungen und die Verteilung der männlichen und weiblichen Exemplare notieren. Wozu hatte er dann das Gewehr dabei? Naja, wenn auch nicht geplant, so war selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass er im Zuge seiner Tätigkeit Gebrauch von seiner doppelläufigen Büchse machen musste, und zwar um sogenannte Hegeabschüsse zu tätigen, im Falle, dass er kranke oder verletzte Tiere erspähte. Hirsch führte seine verantwortungsvolle Aufgabe mit höchster Konzentration aus. Und so war es nicht verwunderlich, dass ihn umgehend die Müdigkeit übermannte. Aus heiterem Himmel verdunkelte sich sein Blick. Das Fernglas fiel ihm aus der Hand und schlug hart auf seiner Brust auf. Das spürte er gar nicht. Er war augenblicklich in einen Tiefschlaf gefallen. Sein Körper sank zusammen und verharrte regungslos auf der 4 Meter hohen Ruhestätte. Erst durch Hunger und Harndrang erwachte er um die Mittagszeit, als die Sonne die Wolken schon vertrieben hatte. »Ah, ist das Ausruhen gut«, murmelte er und schob das Aufstehen noch hinaus. Zu lange war es in der letzten Nacht geworden. Er musste an die netten Stunden in der Turnhalle denken, wo er mit seinen alten Freunden wieder einmal am Barren geturnt hatte, und an den Lötschenwirt, wo er anschließend in feuchtfröhlicher Runde bis in den Morgen seine Geschichten erzählt hatte. »Mein Gott, war das ein Schock heute Morgen«, dachte er sich. Erst beim dritten Weckruf hatte ihn seine Frau aus den Federn treiben können. Für ihn war das mitten in der Nacht. Gott sei Dank hatte ihm seine Peppi gleich zum Frühstück die für ihn unverzichtbare Rahmsuppe mit Schwarzbrotschnitzeln und viel Kümmel zubereitet und serviert. Geschwitzt hatte er beim Essen, wie bei der schwersten körperlichen Arbeit. Und erst jetzt kam ihm etwas zu Bewusstsein, das ihm sein Gesicht vor Zorn erröten ließ. Er erinnerte sich, dass er, wie er sich in der Früh vor dem Schlafzimmerfenster geranzt hatte, sehen konnte, wie die Gesellen und Lehrlinge des Elektromeisters Funkenfranz zur Baustelle weggefahren waren. Schläuche, Installationsmaterial, Werkzeugtaschen, Kisten und Drahtrollen hatten sie an ihren Fahrrädern und Mopeds befestigt. Von Verkehrssicherheit war da keine Rede mehr. So ein Lump, schrie er. Der ist ohne irgendein Material mit dem Kombi nachgefahren und hat in den Kochtöpfen der Hausfrau des Bauherrn herumgeschnurkt. Wie er es auch bei uns damals gemacht hat, als wir umgebaut haben. Aber uns Bauern die Subventionen vorwerfen, der Bazi. Und auch daran erinnerte er sich, dass wie an jedem Morgen in seinem Büro der Fernseher geflimmert hatte. Ich weiß jetzt, warum er heute so spät weggefahren ist, dachte sich Hirsch. Der hat sich in aller Ruhe das Schichtarbeiterprogramm angeschaut. Na, der soll sich noch einmal beklagen, welchen Verdienstentgang er wegen mir hat. Dabei schlich ihm ein schelmisches Grinsen über das Gesicht. Denn von Natur aus war Hirsch einer, der sich selbst dann ganz schön anstrengen musste, wenn er jemanden auch nur vorübergehend böse sein wollte. An diesem Tag war ihm das erleichtert worden. Er war ausnahmsweise etwas gereizt und hatte entsetzliche Kopfschmerzen. Dazu trug auch der Restalkohol bei und vor allem die unzähligen Zigaretten, die ihm von seinen Turnfreunden immer wieder aufgedrängt worden waren. Von einem Moment auf den anderen spürte Hirsch ein dringendes, menschliches Bedürfnis. Er richtete sich etwas zaghaft auf und stieg bedächtig die Leiter hinunter. Trotz der angebrachten Eile war seine Neugier so groß, dass er unbedingt nachsehen wollte, was ihm denn seine Frau als Wegzehrung eingepackt hatte. So machte er einen kurzen Blick in seinen Rucksack. »Aha, aha, ja mei, eine geschnittene Bäuerin, genau das Richtige für so einen anstrengenden Tag wie heute«, murmelte er vor sich hin und machte den Rucksack wieder zu, denn er musste das Essen noch für einen Moment aufschieben. Zu dringend wurde sein Bedürfnis. Zu lange hatte er zugewartet. Hastig suchte er sich ein sicheres Platzerl hinter Sträuchern, die sich in der unmittelbaren Umgebung befanden. Er hatte sein Geschäft noch gar nicht richtig beendet, da nahm er Frauenstimmen wahr. Um sie nicht zu erschrecken, verhielt er sich ganz ruhig und spähte durch die Stauden. Er hatte schon von weitem ein Wort vernommen, von dem er annahm, dass Frauen es gar nicht benützen würden, und deshalb geglaubt, er hätte sich verhört. Aber jetzt vernahm er dasselbe unappetitliche Wort ganz klar und deutlich. Es begann mit Bru und endete gut hörbar und abrupt mit einem fast unaussprechlichen Zn. Dazwischen war nicht viel. Die zwei älteren Frauen, von denen er sich jetzt ganz sicher war, dass eine davon die Lenznani sein musste, hatten sich schon so weit an den Busch herangepirscht, dass er auf Nanis Halsbrosche deutlich die Aufschrift »Hab mich gern« lesen konnte. Hirs blieb nicht einmal die Zeit zu kombinieren. Da hatten sie ihm schon ihre Hinterteile zugedreht, die langen Kittel hochgerissen und ihre Notdurft wie einen heißen Sprühregen über seine Hose ergossen. Es verging eine für ihn endlos scheinende Zeitspanne, in der er keinen Ton herausbrachte. Als es aber dann auch noch in seinen Stiefeln warm wurde, ließ er einen grellen Schrei los, der wie in einem Kanon von den Frauen aufgenommen und fortgesetzt wurde. Durch den Schreck verloren die Frauen, denen die halb heruntergelassenen Unterhosen jegliche Beweglichkeit raubten, das Gleichgewicht und purzelten kopfüber und laut ächzend die Wiese hinunter. Am Wegrand angekommen, versuchten sie sich halbwegs zurechtzumachen und suchten hektisch das Weite. Hirs leerte beide Gummistiefel aus und stellte sie zum Trocknen in die Sonne. Dann bestieg er barfuß mit ungehängtem Rucksack den Jägerstand und hängte seine Hose zum Trocknen auf. Glücklicherweise hatte er im morgendlichen Chaos vergessen, Socken anzuziehen, was ihm jetzt entgegenkam. Sonst hätte er die auch noch trocknen müssen. Obwohl ihn der Schrecken noch tief in den Gliedern saß, stürzte er sich hungrig auf seine Jause. Mit seiner langen Baumwollunterhose setzte er sich gemütlich hin, ließ sich von der Herbstsonne wärmen und aß genüsslich die geschnittene Bäuerin. Mit einem Flaschel Trummerbür spülte er nach. Nach Beendigung der Wildobservierung verstaute er das kleine Zettelchen, auf das er seine Zahlen mit einem kurzen Bleistift eingetragen hatte, in seinem Überrock. Dann kleidete er sich wieder an und musste bedauerlicherweise feststellen, dass an der Hose noch immer feuchte Flecken zu sehen waren. Was würde seine Frau dazu sagen? Welche peinlichen Fragen würde er über sich ergehen lassen müssen? Sofort würde sie die Flecken entdecken. Also konnte er, so wie er aussah, auf keinen Fall bei Tageslicht heimkommen. Er war gezwungen, einige Zeit vergehen zu lassen, bis er den Heimweg antrat. Die Karlmetzgerin hatte sich zusammen mit dem Dackel Wichtel zur vereinbarten Zeit wieder auf der Weide eingefunden und wartete auf ihren Mann. Sie wunderte sich nicht nur, warum er noch nicht zurück war, sondern auch, warum zwei ältere Frauen mit verschmutzten und zum Teil zerrissenen Röcken zu dieser Zeit am Bahnhofsweg daherkamen. Sie musterte ihre grasgrün befleckten Strümpfe und das verdreckte Schuhwerk. Da erkannte sie schon die Lenznani, die von Weitem ängstlich rief, »Tut er uns eh nichts, der Stier!« »Aber nein, Nani«, antwortete Peppi, »das ist ein ganz friedlicher Kerl und außerdem haben wir den elektrischen Weidezaun.« »Dann bin ich aber beruhigt«, sagte Nani und kam näher. Sie erzählte, welche Angst sie am Morgen gehabt hatte, als sie mit dem Fahrrad gestürzt war und die Herde so knapp an ihr vorbeigezogen war. Die Karlmetzgerin versprach ihr als kleine Entschädigung eine Kanne Kuhmilch und fragte so beiläufig die andere Frau, »Hast denn du auch ein Malheur gehabt?« Die Frau verneinte verlegen und tat, als ob der zerrissene Rock nichts Ungewöhnliches wäre. »Ihr habt nicht zufällig meinen Mann gesehen«, fragte Peppi weiter. »Ich warte nämlich schon eine Zeit lang auf ihn und mache mir Sorgen. Wird doch nichts passiert sein?« »Ich verstehe nicht, warum sich Jäger so lange im Wald und in den Büschen herumtreiben.« Nani war sichtlich irritiert und wendete sich verlegen ab. Die andere Frau sagte schlagfertig, aber nein, gesehen haben wir ihn nicht und passiert wird ihm auch nichts sein.« »Dann bin ich aber beruhigt«, sagte Peppi, die in der Ferne schon die Silhouette ihres Mannes auftauchen sah. Wichtel lief ihm entgegen und wedelte zuversichtlich mit dem Schwanz. Die vorgerückte Zeit ersparte Hirs eine lange Erklärung. Um nicht von der Dunkelheit überrascht zu werden, wurde die Herde unverzüglich von der Weide auf die Straße getrieben. Wieder kam der Verkehr zum Erliegen und wieder war die kritische Zone die Lötschenkurve und der Karlbräuberg mit seinem Kopfsteinpflaster. »Bist du aber ein Braver«, sagte der Hirs noch zu seinem Stier Benny und war im Geiste schon beim vorabendlichen Fernsehprogramm, das an diesem Tag eine neue Episode mit der Collie-Hündin Lassie versprach.